Ja, ich möchte euch alle begrüßen, die hier sitzt und auch die ihr zuschaut über Zoom und ja, die es sich später anschauen werden, ja, über YouTube. Ja, dein Wort ist Wahrheit. Von wem kommt das? Weiß das jemand, wer es gesagt hat? Genau, Jesus. Dein Wort ist Wahrheit. Diese vier Worte habe ich hier vorne auf meiner kleinen Schlachterbibel stehen. Das kann man jetzt von fern nicht erkennen, auch von einer Zoom-Kamera sicherlich nicht. Das habe ich damals, wo ich das hier alles neu habe machen lassen, hier drauf gedruckt. Und ja, diese Inspiration, diesen Vers zu nehmen, kam von einer Predigt, glaube ich, von Werner Gitt. Soweit ich das noch im Kopf habe, ich weiß nicht mehr, ob das alles so stimmt, was ich gehört habe, aber hat er halt Jesus zitiert und ja, weil ihm gesagt wurde, so sinngemäß, ja, das, was in der Bibel steht, ja, passt doch nicht. Oder ist auch vielleicht von Menschen geschrieben und er hat das dann gelesen und diese Worte haben sich dann bei mir in den Kopf ja eingeprägt und ich war halt überlegen, was lasse ich draufdrucken. Ich habe das nachgemacht von einem ja ehemaligen Klassenkameraden Frage und diese Worte haben sich dann bei mir sozusagen durchgesetzt. Ja, es ist schon ja ein wenig her, da war ein Thementag, der hieß Gott erkennen und da habe ich auch dieses Oberthema gewählt. Dein Wort ist Wahrheit. Und ich habe gestern mal meine Unterlagen nachgeguckt, also auf meiner externen Festplatte und auch mal auf der Internetseite. Dass, wenn das stimmt, dann war das am 28.07.2019. Also es ist 2 Jahre her, heute aber den 1. August. Heute fangen bei vielen, also ich denke mal morgen die Ausbildung an. Ist ja meistens am 1. August, heute ist Sonntag, aber ja, ist es gut 2 Jahre her. Und ja, ich habe mir gedacht, ich will das heute einfach mal ausbauen, Gedanken dazugeben und ja, ich will nicht alles wiederholen, was ich gesagt habe, aber ein paar Dinge erwähnen und ja, nicht alles in der gleichen Reihenfolge, aber ich denke, wenn wir Dinge ja zwischendurch mal wiederholt hören, ist das einfach gut. Ja, ich möchte einfach mal anfangen, was ich damals gesagt habe dazu. Das, als erstes habe ich damals gesagt, habe ich 2 Verse zitiert. Und zwar, das unterstreicht, dass das, was wir in den Händen halten, wirklich Wahrheit ist. Und ich habe gesagt, alle Worte des Herrn sind rein, sie sind wie Silber, das im Schmelzofen geläutert und 7-mal gereinigt wurde. Das steht im Psalm 12, Vers 7. Ja, und läutern heißt ja, dass die Verunreinigungen im Silber weggebrannt werden. Und dann nochmal 7-mal gereinigt. Ich habe da noch heute Morgen nochmal bei Wikipedia was abgeschrieben zur Läuterung. Nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Ich zitiere mal. Die Läuterung, dann steht da Klammer auf, zu lauter, dann steht da rein, bedeutet etwas von Schlacken oder Verunreinigung zu befreien und es auf diese Weise zu reinigen. Also übertragen wir das Bild auf die Bibel, dann gibt es quasi keinen Platz für die kleinste Lüge. Das hatte ich damals gesagt. Ein zweiten Vers. Dein Wort ist durch und durch wahr und ewig gültig sind deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich deine Gerechtigkeit. Das steht im Psalm 190, Vers 160. Also ich habe gesagt, es ist nicht nur wahr, sondern auch ewig gültig. Also es geht quasi über das Menschenleben hinaus. Ich habe allgemeines, sage ich mal, über die Bibel kurz gesagt. Ich sage jetzt nur ein paar Sachen, dass die Bibel ein ganz besonderes Buch ist. Ja, es sind ungefähr 40 Autoren, die Gott gebraucht hat, von Könige über Gelehrte, da gab es Hirten, Fischer, also breites Spektrum. Und in einer Zeit von circa 1600 Jahren wurde es dann ja geschrieben, also fertig geschrieben. Und ja, welches Buch kann das eigentlich von sich behaupten? Ich habe die Inspiration erwähnt und ich habe Folgendes gesagt. Ja, was ist Inspiration? Und da habe ich wieder zitiert aus dem Bibelgrundkurs Teil 2. Das ist neues Leben mit Jesus. Das stand bei mir auf der Seite 96. Das griechische Wort für Inspiration, Theopneutos, bedeutet so viel wie von Gott eingegeben oder von Gott eingehaucht. Ja, was versteht man unter Inspiration der Bibel? Die Originalmanuskripte der Bibel sind von Menschen geschrieben worden unter der Leitung des Heiligen Geistes, im Gebrauch ihrer Persönlichkeit und Begabung, sodass als Resultat jedes Wort der Bibel eine vollkommen irrtumslose Botschaft Gottes an die Menschen ist. Also es ist eine Botschaft für uns. Also Gott möchte uns, Gott möchte dir persönlich etwas sagen, etwas mitteilen, durch sein Wort. Und damit du dich auch darauf verlassen kannst, gibt er dir quasi sozusagen seinen Stempel drauf. Ja, ich habe noch etwas zitiert, einen Vers genommen. Da steht in 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist auch ein bekannter Vers. 2. Timotheus 3, Vers 16. Ja, hier geht es quasi um alles. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Zu was? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und ich habe damals ein Bild benutzt, das gibt es heute auch noch im Internet. Jetzt könnt ihr eure Fantasie so ein bisschen spielen lassen oder euch das vorstellen. Stellt euch, ja, ich glaube, es waren zwei Kinokassen. Eine links und eine rechts. Und ja, die eine Kinokasse ist völlig leer und die andere Kinokasse hat eine Riesenschlange. Ja, da gibt es auch noch keine Masken, also schon zu länger her. Und auf der linken Seite, wo keiner ist und die Frau guckt einfach nur so rüber, steht als Überschrift, wahrscheinlich als Filmtitel, sage ich einfach mal, Wahrheiten, die uns stören. Wahrheiten, die uns stören. Und auf der rechten Seite, ja, anscheinend ist dieser Titel sehr gut, ansprechend. Da steht, Lügen, die uns glücklich machen. Lügen, die uns glücklich machen. Ja, und meine Frage von damals ist, sage ich mal allgemein, können uns allgemein Wahrheiten stören? Ja, selbst wenn wir nicht, sage ich mal, uns in der Schrift betrachten oder die Schrift selbst betrachten. Ich denke schon, dass uns Wahrheiten stören können. Das können Kleinigkeiten sein und jeder hat ja seine Sachen, wo er, ja, sag ich mal, nicht zufrieden ist oder die er vielleicht im Hinterkopf weiß und denkt, eigentlich sollte es anders sein oder ich müsste da und da in dem Bereich was tun. Ich denke, es ist ein schönes Bild zum Nachdenken. Ja, und ich möchte jetzt einfach ja, mit dem Thema weitermachen. Dein Wort ist Wahrheit und ja, Dinge, die ich jetzt sagen werde, es wird nicht alles neu sein, sondern es werden auch Sachen bekannt sein. Ich habe das Thema einfach genannt, wie schon gesagt wurde, dein Wort ist Wahrheit und habe das in vier Punkte aufgeteilt, einfach vier Gedanken. Die sind aber nicht alle gleich lang. Der erste Punkt ist Wahrheit. Keine Lüge. Der zweite Punkt ist, ja, Christus ist im Mittelpunkt. Also was ist eigentlich die Wahrheit? Christus ist im Mittelpunkt, nicht wir Menschen. Ein dritter Punkt ist, ja, das, was wir hier lesen, das ist ja auch ein Wegweiser. Deswegen der Wegweiser. Und der vierte Punkt ist ganz kurz, das ist eine Inspiration aus einem Filmausschnitt. Da werde ich nachher was zu sagen. Ich habe den vierten Punkt genannt. Was machst du mit Gottes Wahrheit? Was machst du mit Gottes Wahrheit? So, mal umblättern. Komme ich zu Punkt 1. Wahrheit, keine Lüge. Ich hatte schon mal gesagt, dass ich von einem Prediger gehört habe. Ich weiß es nicht, ob es Norbert Lied war oder ob es ein anderer war. Dieser Bruder, sage ich mal, hat auf jeden Fall gesagt, es gibt etwas, was Gott nicht kann. Es gibt etwas. Er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Es ist nicht möglich, dass Gott lügt. Ja, und alles, was über ihn hier geschrieben steht, ja, der eine glaubt es mehr, vielleicht der andere weniger, aber vielleicht passt es auch nicht, ja, in jedes Gottesbild rein, was man hat. Ja, jeder hat ein anderes Gottesbild, und wenn jemand im Alten Testament anfängt, denkt er auch nur, okay, das wird ziemlich heftiger, da geht es um Kriege und verschiedene Sachen, und hier vorne ist, ja, geht's Jesus, hier ist Gnade, aber trotzdem, Jesus hat sich nicht verändert. Man muss auch mal den Kontext betrachten, warum ist das passiert, warum hat Gott so reagiert? Also, wie ist mein Gottesbild? Man kann ja von zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Den liebenden Vater, wo ich mir sage, das passt schon, oder wirklich den strafenden Vater. Ja, Wahrheit, keine Lüge. Das, was er will und von uns will, ist wahr. Also wir erfahren das in der Schrift. Und wir lesen im 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gesundheit. Das heißt, sie sollen nicht nur gerettet werden, sondern steht und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn ich die Wahrheit nicht erkenne, dann habe ich wahrscheinlich viele Lügengedanken, Lügengebäude in meinem Kopf drin, die fest verankert sind und im Laufe der Zeit sich quasi eingenistet haben und verfestigt haben. Heute Nacht oder heute Morgen, je nachdem, wie man es sehen möchte, ich sag mal heute Morgen, war auch so ein, obwohl ich da so ein, ja, ich habe da so ein, ich wohne also im Zimmer meiner Schwester, und da ist auch so ein Gitter vor, und da war so ein dicker Brummer heute Nacht, und der hat sich auch irgendwie eingenistet, wahrscheinlich, weil ich das Fenster oft aufhabe. Es sind Dinge da, die stören oder die, ja, die sind fest im Kopf. Wie schwer ist, dieses Gebäude einzureißen? Das kann man eigentlich nur mit Wahrheit tun. Da habe ich auch schon mal was gelesen von Freiheit in Christus Kurs. Muss ich mal gucken, ob ich hier mal was von bringe. Ist auch ein großes Feld. Ja, ich denke, es merken viele vielleicht gar nicht. Oder ich merke es vielleicht gar nicht, wenn ich vielleicht, sag ich mal, durch meine Vorstellung, was ich von Gott denke, was ich von der Schrift denke, vielleicht etwas verblendet bin, sag ich mal, durch andere Dinge. Ja, also es ist quasi wie ein Vorhang vor meinen Augen. Das Evangelium kann verhüllt sein. Ich möchte etwas vorlesen, und zwar aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Im 2. Korintherbrief steht das. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 3 bis 4. 2. Korinther 4, 3 bis 4. Dort steht: Wenn unsere Freudenbotschaft dennoch verhüllt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen oder verloren gehen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, also der Teufel, das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen, nämlich die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Also das Denken, die Sinne sind verblendet. Weiter. Wahrheit, keine Lüge. Was ist weiter von Gott Wahrheit? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also es gibt viele Dinge, die uns, ja, nicht gut tun, sei es Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, gesehen, gemacht haben, und sind alles Dinge, die uns verdrecken. Und damit umzugehen, Heiligung, es gibt ja so ein schönes Wort, absondern. Das heißt, ich sondere mich von dem Dreck, von dem Schmutz ab. Und ich weiß das selber, dass es einfach nicht einfach ist. Es ist ein täglicher Kampf. Also, der Wille Gottes, Heiligung. Und ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess, mit Hilfe des Heiligen Geistes, und wenn wir wirklich nah am Wort Gottes sind. Einen weiteren Punkt habe ich: Seid in allem dankbar. Das ist auch nichts Neues. Haben wir auch schon mal gehört. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allen dankbar. Das geht ganz einfach, wenn es mir gut geht, wenn ich was zu essen habe, morgens aufstehe, kann vielleicht länger schlafen, weil ich Spätschicht habe, nutze ich sehr oft aus. Und ja, was ist, wenn schwierige Zeiten kommen? Was ist, wenn es uns nicht so gut geht? Also, materielle Dinge, wenn die weggenommen werden, kann man vielleicht unter Umständen, je nachdem, woran das Herz fest liegt oder dich festhält, noch verschmerzen. Aber was ist, wenn es an die Gesundheit geht? Da gibt es ja auch das Beispiel von Hiob. Kennen ja auch sehr viele. Und was hat Hiob durchgemacht? Ja, dankbar sein in verschiedenen Sachen. Wir haben aber leider nicht die Perspektive von Gott. Ich sag mal, wir haben nicht diese Vogelperspektive, um es aus einfachen Worten auszudrücken. Gott sieht schon längst weiter. Gott sieht, was nächste Woche ist, was nächstes Jahr ist. Wir haben da eine eingeschränkte Perspektive. Seid in allem dankbar. Das ist, was er möchte. Das ist die Wahrheit von Gott. Das möchte er gerne. Ja, er möchte oder er weiß, was gut und böse ist. Er weiß, was gut und böse ist. Oder sage ich mal, was moralisch falsch ist. Viele können sagen, ja, das ist ein altes Buch und so alt schon, das ist alles veraltet, es ist nicht mehr neu, es ist schon, wir leben in einer modernen Zeit. Und ob Gott das wirklich will, ja, er schreibt es rein. Wir können Dinge über Moral lesen, wie Gott die Sexualität sieht, wie Gott, ja, den Menschen sieht, was gut für ihn ist. Also, was wir über ihn lesen, ist wahr. Und wenn Menschen sagen, glaube ich nicht, ja, die Wahrheit verändert sich nicht. Und ich habe irgendwo mal gehört, das habe ich auch schon mal gesagt, die Wahrheit ist nicht davon abhängig, wie viele es glauben. Und er selbst ist wahr. Er bezeugt sich selbst. Hesekiel 33,11 steht. Hesekiel 33,11. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Also Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Das ist Wahrheit. Ich würde sagen, ach Gott, sind vielleicht die egal oder die egal. Nein, steht keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass Gott ganz viel Geduld hat und uns mit einer Liebe liebt, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Ja, weiter mit dem Punkt Wahrheit, keine Lüge. Ja, wenn du in der Bibel liest, dann siehst du, wie Jesus wie Gott ist. Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und ihm sagt, Jesus, zeige uns den Vater. Also willst du den Vater sehen, schau auf Jesus. Ja, es ist gut auch mal das Alte Testament zu lesen. Wenn man das Alte Testament weglässt, dann erfährt man einige Dinge nicht. Wie alles begann, wir erfahren von einem Gott, der geschaffen hat. Wir erfahren von einem Sündenfall, der die Welt erklärt, dass der Tod in die Welt, wie der Tod in die Welt gekommen ist. Die Entstehung vom Volk Israel, die Stiftshütte, Heiligtum, das Allerheiligste, der Vorhang, der im Neuen Testament zerrissen ist, von oben nach unten. Vielleicht der es zum ersten Mal liest, denkt sich, okay, ja gut, dann ist er halt zerrissen. Aber es hat eine viel tiefsinnige Bedeutung dahinter. Man liest von Propheten, wir haben hier große und kleine Propheten drin. Jesaja, ganz großer Prophet, wir haben kleinere Propheten drin. Und wenn man vielleicht nur einmal davon hört und denkt sich, okay, und der eine oder andere kann sich vielleicht gar nicht so viel darunter vorstellen. Weil, wenn man das Wort Prophet hört, das ist ja eigentlich in unserer heutigen, modernen Zeit gar nicht mehr so, okay, Deutschland, ja, können wir die eine oder andere nicht viel mit anfangen. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann kriegen wir nicht nur Bibelwissen, sondern ich denke, dass sich auch einige Lücken schließen, die wir vielleicht auch vorher gar nicht verstanden haben. Ja, wir sehen die Wunder, die Gott getan hat, wie er gehandelt hat. Und das ist Wahrheit, keine Lüge. So, jetzt habe ich ganz viel davon erzählt. Jetzt die Frage an dich und auch an mich. Glaubst du das? Glaubst du, was geschrieben steht? Glaubst du das, auch wenn du nicht dabei warst? Interessiert dich die Wahrheit? Oder gibt es derzeit nichts, was dich davon ergreift? Du bist mit anderen Dingen beschäftigt, die dir Sorgen machen, die halt ja momentan deinen Fokus haben. Kannst du auch wie Jesus in Matthäus 4, Vers 4 sagen, es steht geschrieben. Ja, das ist die, wo der Teufel kommt und will Jesus versuchen. Und Jesus sagt, es steht geschrieben. Oder sagst du vielleicht, du versprichst mir das, du gibst mir dein Versprechen. Kannst du das sagen? Glaubst du das? Sagst du, darauf baue ich. Egal, was da draußen ist, und wenn der Gottesdienst gleich vorbei ist und ich gehe nach Hause oder was mich nächste Woche erwartet, ich baue darauf. Das, was hier steht, ich baue drauf, egal was meine Gefühle sagen, wie die Umstände sind. Ja. Ich kenne deine Gedanken nicht, aber Jesus kennt sie und er sieht sie und er kennt auch dein Herz. Und ich möchte mal kurz Psalm 139 vorlesen, nicht den ganzen, nur die ersten vier Verse. Psalm 139. So, dort steht dem Vorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze, tun viele von euch jetzt, oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Also, ganz einfach gesagt, er weiß alles. Ja, kannst du auch sagen, es steht geschrieben oder du versprichst mir, auch wenn es dir vielleicht gerade nicht gut geht, mit deinen Gedanken, die dich beschäftigen. Wenn Probleme kommen auf der Arbeit, in der Familie, in der Schule, ich glaube, es sind noch Ferien, oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sind noch Ferien. Ne? Ja, mit Freunden. Kannst du sagen, egal, ich vertraue. Hast du vielleicht in dieser Woche schon mal ja, an seiner Wahrheit festgehalten, wo du ein Beispiel gehabt hast, wo du denkst, da war eine Situation, die war nicht so einfach. Aber Gott hat mir da rausgeholfen. Wie Gott das macht, weiß ich nicht. Dafür sind wir zu gering. Ja, wenn ja, wenn du so eine Situation hattest, wo ja Gott, wo du auf dieser Wahrheit fest gegründet warst, sagst, ja, es steht geschrieben, wo war es? Vielleicht fällt dir gerade was ein. Und wenn nicht, was war die Hürde? Was stand dir im Weg? Was stand mir im Weg? Diese Woche. Gedanken des Zweifelns, Menschenfurcht, Scham, Unglaube. Was stand dir vielleicht im Weg? Wo du vielleicht später gesagt hast, Jesus, danke. Es ist gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen. Wahrheit, keine Lüge. Ja, der Einzige, der halt wirklich lügt und der Vater der Lüge, ja, es ist der Teufel. Und wissen, dass, ich sag nicht gerne Teufel oder Dämon, ich sag lieber Feind, weil ich mach's meistens so. Ja, schießt gerne Pfeile ab des Zweifelns und ja, deswegen müssen wir hier drauf fest gegründet sein. Ja, und ich kenne euch Gedanken jetzt nicht, aber darum finde ich es so wichtig, dass man sich austauscht, auch nach dem Gottesdienst, dass man sagt, da geht's mir gut oder da, ja, habe ich vielleicht Anfechtung, dass man sich austauscht. Ich meine, wir sind ja keine Solo-Christen in dem Sinne, dass jeder für sich selbst sorgen sollte, sondern wir sollten füreinander da sein. Ja, das ist wichtig für uns. Ich habe auch schon oft sehr viel Gemeinschaft versäumt, weil ich einfach sagte, okay, ich ziehe mich mal zurück. Verschiedene Gründe bei mir. Wahrheit, keine Lüge, das war der erste Punkt. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Christus im Mittelpunkt. Christus im Mittelpunkt. Ja, das ist die Wahrheit. Und jetzt muss ich wieder ungefähr was wiedergeben. Ich habe das in Brake mal gelesen, glaube ich, in einer bibelkritischen Illustrierte. Ich musste mich auch mit Bibelkritik auseinandersetzen, kurz. Und ich habe es ganz schwach im Kopf. Und ich weiß noch nicht mal, ob es richtig war, was ich da gelesen habe, aber ich habe das so schwach im Hinterkopf, dass also die Bibel jetzt nichts sagt über vielleicht in der heutigen Zeit berühmte Personen oder besondere Ereignisse, sondern die Schrift hat ihren eigenen Schwerpunkt. Sie hat ihr Thema, eine rote Linie, die sich durchzieht. Also ich kann jetzt einfach sagen, sag ich mal, in Gottes Wort steht jetzt nicht, keine Ahnung, der und der hat das erfunden. Wo man heute sagen würde, eine bedeutende Person, warum steht die nicht in der Schrift drin? Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also Gott bezieht sich auf das Haupt. Das heißt, uns wird klar berichtet, dass Gott geschaffen hat und dann der Sündenfall. Also das Hauptproblem der Menschheitsgeschichte. Gott spricht das Wichtigste an. Das Wichtigste. Wir lesen auch von Menschen, die besonders waren, von Königen. Natürlich. Und das, was die Welt vielleicht jetzt oder andere Menschen interessiert oder sagen würde, das war jetzt im 16. Jahrhundert brisant, hat Gott nicht aufschreiben lassen. Gott konzentriert sich auf das Wichtigste, die Menschheitsgeschichte. Jesus im Mittelpunkt. Alles konzentriert sich auf Christus. Man hört von einem zukünftigen Erlöser, wovon ja in Propheten berichtet wird. Und dann, ja, bis Jesus von Nazareth geboren wird. Und wir erfahren, dass dieser der Christus ist. Ich habe das früher gar nicht verstanden. Ich dachte, Jesus Christus, er ist doch der Christus. Für mich war es wie Vor- und Nachname, glaube ich. Und aber Christus ist ja, der Erlöser. Und also, wir erfahren, dass dieser der Christus ist, wovon Mose und die Propheten schreiben. Und ich möchte was vorlesen oder einen Vers zitieren aus Johannes 1, 45. Johannes 1, 45. Dort steht, das ist jetzt eigentlich so mitten schon im Geschehen drin, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, der Sohn Josefs von Nazareth. Wir haben den gefunden, von dem geschrieben steht. Ihr versucht euch das mal irgendwie vorzustellen, diese Lage zu versetzen. Ihr lebt jetzt zu jener Zeit, habt von den Schriften gehört. Und jetzt kommt quasi der Retter. Und ihr dürft miterleben, wer es ist. Eine jahrhundertelange Prophetie wird erfüllt. Wir haben den gefunden. Ich lese weiter eine Stelle vor aus Lukas 24, 36 bis 46. Lukas 24, 36 bis 46. So, das muss ich auch gleich mal haben. So. So. 36 bis 46. So. Da steht als Überschrift bei mir jetzt von der Schlachterübersetzung: Jesus erscheint den Jüngern. Und ich lese vor: Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und nachdem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß für ihn. Somit wir den Kontext haben. Jetzt spricht er weiter. Er aber sagte ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass sich alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und dem Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Also hier sehen wir eine interessante Sache, und zwar, dass Jesus ja das Alte Testament benutzt. Ja, und so können wir sehen, dass Alt und Neu zusammenhängen. Er sagt nicht nur das Gesetz Mose, ja, es gibt da fünf Bücher Mose, die Tora, dann nimmt er die Propheten dazu und die Psalmen. Und das steht von ihm geschrieben, auch wenn man jetzt nicht vielleicht den Namen Jesus liest. Aber alles deutet auf Jesus, auf Christus hin. Er ist im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte, der sich stellvertretend für die Menschen hingeben wird. Der für uns Menschen in Gottes Gericht gegangen ist. Christus im Mittelpunkt. Sind wir auch gerne im Mittelpunkt? Oh, ich sag's mal anders. Wir wollen was Besonderes sein. Wir wollen was Besonderes sein. Und wollen es auch gerne zeigen. Ich glaube, dass viele so sind, vielleicht bescheidener. Ich habe auch Sachen gemacht in meinem Leben, wo ich auch gerne Mittelpunkt war. Und teilweise bin ich es auch immer noch, je nachdem, was ich mache, und versuche wirklich zu denken: Okay, um wen geht's hier eigentlich? Um was geht's hier eigentlich wirklich? Wer muss wirklich im Mittelpunkt sein, auch in meinem Leben? Man muss einfach nur die Zeitung durchblättern, und eigentlich kann man schön sehen an den Bildern, ganz besonders beim Sport. Ja, wenn Siege errungen werden, der vierte Platz zählt da schon nichts mehr. Da waren zig Leute am Start, aber eigentlich zählen nur die ersten drei. Und was ist mit den Vierplatzierten? Ich habe mal gehört, der dritte ungefähr, der freut sich, dass er aufs Treppchen gekommen ist, und der zweite ärgert sich, weil er nicht Erster geworden ist. So ungefähr. Also so sinngemäß war das. Ja. Ja, gerade haben wir Olympia. Die Menschen strengen sich an, sie trainieren, sie geben ihr Bestes, sie sind mit Herzblut dabei und wollen eine Medaille haben. Ja, also sie wollen was Besonderes sein. Das liegt in uns drin. Wir wollen Anerkennung haben, Ja, wissen aber selbst nicht, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Rettung brauchen. Ja, Christus ist im Mittelpunkt der Rettung der Menschheitsgeschichte. Apostelgeschichte 4, Vers 2. Apostelgeschichte 4, Vers 2 steht geschrieben: Und es ist in keinem anderen das Heil, also die Rettung. Denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und Elberfelder habe ich mal gelesen auf Bibleserver.com, da steht gerettet werden müssen. Also nur Jesus kann die Menschen retten. Also es gibt keinen anderen Namen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Gott gibt den Menschen eine Lösung. Seine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit. Nicht die Gerechtigkeit, die wir uns gerne ausmalen würden. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich auch viel Werksgerechtigkeit. Viele gute Taten tun. Gott schafft seine Gerechtigkeit. Ja, das passt eigentlich viel mehr so ein. Zu Willem Busch gibt es ja auch das Buch und ich glaube auch das Hörspiel Jesus, unser Schicksal. Es passt ja eigentlich auch. Jesus ist unser Schicksal für alle Gotteskinder. Aber nicht nur das. Ich lese vor aus dem ersten Kolosserbrief. Also Kolosser 1, gibt ja nur einen Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Da steht geschrieben: Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Es ist meistens so für Engelmächte. Und es kommt, worauf ich hinaus will: alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Du bist für ihn geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen. Die Engel, wir, alles ist für ihn geschaffen. Das heißt, wenn jemand Jesus im Leben nicht hat, verfehlt er einen Sinn. Er verfehlt seinen eigentlichen Sinn. Er kann selbst für sich selbst leben, seine Träume, seine Ziele. Er kann alles erreichen. Aber ohne Jesus hat er seinen Lebenssinn verfehlt. Wenn ich für jemanden geschaffen bin, dann geht es mir auch nur bei ihm gut. Dann ist das wirklich mein Schicksal. Darauf beruht meine Ewigkeit. Da soll meine Hoffnung drauf beruhen. Ich kann einen Nagel in die Wand schlagen, aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich könnte jetzt das benutzen. Schwieriger wird es mit dem Glas. Das Glas ist nicht dafür gemacht, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Das macht man einmal vielleicht oder mit der dickeren Seite. Aber das ist nicht der Sinn. Ich kann auch drin Blumen lagern, auch, klar. Aber der Sinn wird verfehlt. Du bist für Jesus geschaffen. Das wäre so, als wenn ich im falschen Zug sitze und steige nicht aus und am Ende kommt das böse Erwachen. Du bist für Jesus geschaffen, für ihn allein. So, jetzt kommt der dritte Punkt, das wird jetzt kürzer. Der Wegweiser. Was meine ich mit der Wegweiser? Also eine Wahrheit ist ein Wegweiser. Also wir alle brauchen ja eine Wahrheit, wo wir uns fest dran halten können. Auch jetzt, wo diese Flutkatastrophe war. Menschen brauchen Halt, die brauchen Information, die brauchen etwas, was fest ist, was stabil ist. Brauchen die Wahrheit. Deswegen ist das auch der Wegweiser. Wenn wir die Sprüche zum Beispiel nehmen, da stehen viele Weisheiten drin fürs Leben. Und ich glaube, das hatte Jonas auch mal raus vorgelesen. Und ich lese auch Sprüche vor. Sprüche 1, 1 bis 5. Sprüche 1. 1 bis 5. Dort steht, bei mir als Überschrift Sinn und Zweck der Sprüche. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Bis 5. Wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Ja, da geht es ja noch weiter. Also, wir werden weise. Weise in unserer Lebensführung. Und ja, es geht so weiter. Da steht zum Beispiel, Vorsicht vor Sündern, die dich überreden wollen. Ja. Ist ganz klar, Gott sagt, Vorsicht. Unser eigenes Gewissen wird vielleicht auch sagen, das ist mir so ein bisschen, ja, komisch. Da überlege ich nochmal oder ziehe mich zurück. Es gibt Überschriften von der Schlacht, da steht zum Beispiel Warnung vor Bürgschaft. Faulheit steht auch drin. Falschheit, Ehebruch. Ja, also, und es geht natürlich noch weiter, es ist eine breite Palette. Ja, der Wegweiser, die Lehre der Apostel, die Lehrbriefe, wenn wir freitags Bibelstunde haben. Ja, was ist für uns wichtig, worauf müssen wir achten? Ja, wie haben sich die Menschen verhalten? Was ist gut, was ist schlecht? Und was ich mal gesagt hatte auch mal, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg. Also wir sind darauf angewiesen, dass irgendjemand den Lichtschalter anknapst und dass wir sehen können. Obwohl es Tag ist, habe ich schon mal gedacht, sehen wir nicht, weil zu viel Dunkelheit herrscht. Ja, dass sein Wort will uns nicht in die Irre leiten, sondern ja, leuchten, helfen zu erkennen. Dass unsere, ich sag mal, geistliche Augen erleuchtet werden, dass wir Erkenntnis bekommen. Ja, und unser Denken soll verändert werden. Ich lese nochmal hierzu, zum letzten Punkt von Punkt 3, Römer 12, Vers 2 vor, aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Römer 12, Vers 2. Da steht geschrieben, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Letzter Punkt. Ja, zum Schluss heißt es dann, was machst du mit Gottes Wahrheit? Wie lässt du es in dir wirken? Willst du Frucht bringen? Ich glaube, es ist der letzte. Du brauchst nicht so viel blättern. Ja, ich glaube, es ist der letzte Vers. Psalm 1, 1 bis 3. Psalm 1, 1 bis 3. Und das steht direkt am Anfang. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Also ich würde da nicht nur die Tora nehmen, sondern die komplette Heilige Schrift. Ich würde da verglichen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, wann? Zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Also Frucht bringen. Das heißt, wir müssen ganz nah an diesem Wort bleiben. Und das ist ein Kampf. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, das heißt, eine Veränderung findet statt. Da passiert was. Ja, zum Nachdenken. Erkennst du Situationen in dieser Woche oder die du vielleicht hattest, wo du denkst, das sollte ich tun, weil ich es gelesen habe, oder ist es mich eher so, ja, eigentlich möchte ich es anders machen? Wo ist es bei mir? Ich verhalte mich auch nicht wirklich immer, ja, was aus meinem Mund rauskommt, ist auch nicht immer eine Glanzleistung. Ja, hat seine Wahrheit dein Denken verändert oder ist er gerade am Verändern? Hat seine Wahrheit dein Handeln verändert? Oder handelst du gerade anders? Ja. Was ist mit seiner Wahrheit, mit seiner Botschaft? Diesen letzten Punkt, ja, was machst du mit Gottes Wahrheit? Da möchte ich zu einem Film kommen. Und ich erzähle kurz eine kurze Information darüber. Stellt euch vor, dass ein Mann, der zieht ein Kreuz hinter sich her auf der Straße und ja, so wie das ungefähr. Und das Holz hat zwei Holzräder, meine ich. Und er sagt den Menschen, die sollen sich mit dem Kreuz auseinandersetzen. Und dann kommt ein Auto, hält an und darin sitzt ein Pfarrer. Und der Mann mit dem Holzkreuz geht zu ihm und fragt ihn, ob er an das Kreuz Christi glaubt. Er sagt, ich bin Pfarrer. So. Und der Mann, der das Kreuz hat, sagt, das ist keine Antwort. Ich habe gefragt, glauben Sie an das Kreuz Christi? Der Pfarrer sagt, ja. Und jetzt zitiere ich, ich hoffe, ich kann noch meine Schrift erkennen. Das Kreuz, sagt der Mann mit dem Kreuz, das Kreuz ist voller Schmerzen, voller Blut, es liebt, es vergibt, es verlangt. Aber was verlangt es von uns, dass wir uns zu ihm bekennen in dieser dunklen Welt? Und wenn du aber daran glaubst, dann ist die Frage, was machst du daraus? Ja, der Film heißt, woran glaubst du? Und was machst du daraus, war so ein Gedanke von mir, dass ich sagen kann, okay, was machst du mit Gottes Wahrheit? Und ja, was machst du mit seiner Wahrheit? Damit möchte ich enden und will eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Ich habe das Wort der Wahrheit sozusagen einmal drüber geredet. Ich habe Verse gesagt, die sein Wort bestätigen, dass viele Autoren daran beteiligt waren und es in einem Zeitraum von 1600 Jahren fertiggeschrieben worden ist. Über Inspiration habe ich erzählt, ja, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Wahrheit keine Lüge. Gott kann nicht lügen. Ich hatte Christus im Mittelpunkt. Wir sind auch gerne im Mittelpunkt. Wir wollen was Besonderes sein. Und wir sind es eigentlich auch. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Der Wegweiser, es führt uns durch die, ja, durch unser Leben. Und die vierte Sache ist, was machst du mit Gottes Wahrheit? Ja, und hiermit möchte ich enden und würde zum Abschluss nochmal beten und nach Möglichkeit stehen wir auf. Ja, Jesus, viele Informationen, für den einen mehr, für den anderen weniger. Ja, du sagst selber, dein Wort ist Wahrheit, sagst du zu einem Vater. Ich bitte dich, Jesus, dass ja, jeder was davon mitnehmen kann für die kommende Woche. Du weißt, was nächste Woche los ist. Du kennst aber auch die Gedanken, was in unserem Herzen ist, was uns viel beschäftigt, Jesus, viel beschäftigt. Und bitte dich, dass wir was, ja, dass du es gebrauchen kannst, auch für die Zuschauer über Zoom, ja, für Plattformen nach deinem Willen, Vater. Ja, dein Wort ist Wahrheit. Und hilf, ja, dass wir das wirklich fest im Herzen verankert bekommen. Und viele lügen in der Welt, Jesus, und der Feind schläft auch nicht. Bitte dich ja um deinen Segen für diesen weiteren Verlauf. Danke, dass du ja uns dein Wort gegeben hast, und mögest du es gebrauchen nach deinem Willen. Amen.